herzlich willkommen zu einer neuen Folge Temperatur und Taktik. Heute nach der Hitzewelle mal wieder eine reguläre Folge. Und ich freue mich wahnsinnig, weil diese Gäste, die ich heute habe, habe ich euch schon mehrmals angekündigt. Und endlich nehmen wir diese Folge auf. Es wird heute gehen um Hitze im Sport, aber vor allem auch Hitze und die körperliche Anpassung daran und wo eigentlich die Unterschiede liegen. Zwischen den unterschiedlichen Geschlechtern gibt es welche? Wenn ja, wie sehen die aus? Und heißt es jetzt, dass alle Studien schlecht sind? Mein Name ist Andrea Nakwens. Ich bin Fachärztin für Anästhesie und berate Einrichtungen zu Hitzeschutzmaßnahmen. Und in diesem Kontext habe ich tatsächlich auch Luca und Edgar kennengelernt, die heute hier meine Gäste sind. Wir beginnen mal mit Luca. Ich habe mal beim Hitzeaktionsplan der Stadt Hamburg mitgearbeitet, in dem Jahr, in dem die Fußball-Europameisterschaft der Männer in Deutschland stattgefunden hat. Wir haben damals in Hamburg überlegt, wie wir uns jetzt, falls es heiß wird, darauf vorbereiten. Und das war alles nicht so ganz einfach und haben versucht, an die UEFA ranzukommen, die uns da vielleicht helfen könnte. Und Monate danach habe ich dann den Luca kennengelernt. Und das war deshalb spannend, weil der hatte nämlich mit Hitze bei der UEFA zu tun. Lieber Luca, erzähl doch mal, wer du bist und schön, dass du da bist.
Ja, hallo Andrea. Schön, dass du uns zu Gast hast. Ich bin der Luca Daniel. Das ist mal ein bisschen schwer mit einem Vornamen als Nachnamen. Deshalb stelle ich mich grundsätzlich immer nur als Luca vor. Ich bin jetzt gerade Mitarbeiter am Institut für Sport- und Präventivmedizin in Saarbrücken. Bin dort wissenschaftlicher Mitarbeiter und zuständig für die Betreuung der Olympiastützpunkte. Punktathleten, also Bundeskader und Bundeskaderathleten und Bundestrainer. Also wenn die spezifische Anfragen haben, versuchen wir die da zu supporten und ich versuche das mit zu koordinieren. Und davor, zu dem UEFA-Thema, habe ich für die Euro 2024 GmbH gearbeitet als Medical Manager. Also war zuständig für die Koordination von den Themen für Medical und Anti-Doping. Und in dem Kontext hatten wir uns ein Jahr vorher gefragt, was ist denn eigentlich, wenn es heiß wird während der EM? Und dann war das auf einmal auch noch mein Zuständigkeitsfeld.
Ja, es ist wirklich bedauerlich, dass wir uns nicht in dieser Phase kennengelernt haben, aber wir hatten auf jeden Fall schon spannende Gespräche darüber, deshalb bist du ja auch heute hier. Unser zweiter Gast arbeitet zusammen mit Luca und zwar ist das Edgar Schwarz. Edgar und ich haben uns kennengelernt, weil ich eine Doku-Film mitbegleitet habe als Ärztin und Edgar hat das technisch quasi ausgestattet. Vielleicht haben einige von euch den schon gesehen, wenn nicht, müsst ihr ihn euch angucken. Es ist ehrlich gesagt relativ abgefahren, was wir da gemacht haben, finde ich. Wir packen den Link dazu auch in die Shownotes. Und zwar haben da Menschen, ProbandInnen, die wir untersucht haben, Kapseln gegessen und mit dieser Kapsel wurde die Körperkerntemperatur im Magen-Darm-Trakt bestimmt und es wurde dann über Bluetooth auf Apps, also per App auf Apps übertragen und dann, sollte ich diese Daten dann auswerten und erzählen, was man jetzt messen kann und was man sieht bei den Leuten bei Hitzebelastung. Das war total interessant. Und genau, Edgar hat das alles erklärt den Journalisten, wie diese Kapseln funktionieren und die kamen auch bei euch aus dem Institut, glaube ich. Also Edgar, schön, dass du da bist und vielleicht erzählst du auch noch was über dich.
Ja, danke für die Einladung, Andrea. Genau, ich habe zu dem Thema Fußballspielen bei Hitze promoviert und wir haben dort unter anderem auch Körpertemperaturmessungen mit diesen von dir angesprochenen Pillen gemacht. Deshalb hatte ich das Ganze schon öfters begleitet und deshalb wurde dann diese Anfrage an mich gestellt, ob ich das für die Doku auch einmal erklären kann und mitbetreuen kann. Meine Promotion wurde gesponsert von der Deutschen Fußballliga, also die GmbH, die Bundesliga 1 und Bundesliga 2 betreut und auch von der UEFA gesponsert, also einzelne Studien wurden auch hier von der UEFA begleitet und mittlerweile arbeite ich als Postdoc auch im Institut in Saarbrücken und bin dort aber mittlerweile für die FIFA tätig in einem Projekt, wo es um die Diagnose von Gehirnerschütterungen beim Fußballspielen geht. Begleite aber immer noch sehr viele Projekte auch zum Thema Hitze, Forschungsprojekte von Studenten und Studentinnen und arbeite auch eng dann mit Luca zusammen bei allem, was in der Hitzekammer demnächst stattfinden soll.
Ja, das darf ich hier gleich mal eine ketzerische Frage fragen. Glaubst du, dass Infantino möglicherweise eine Gehirnerschütterung hatte, als er entschieden hat, dass die rote Karte rückgängig gemacht wird oder doch keine Spielsperre stattfindet?
Ich glaube, grobe Ferndiagnose will ich hier nicht stellen.
Da Edgar also für die FIFA auch irgendwie tätig ist, kann er sich hier also nicht dazu äußern, ob Infantino möglicherweise eine Gehirnerschütterung hatte und deshalb die Sperrung beim Spiel der USA gegen Belgien von der roten Karte wieder zurückgenommen hat. Genau. Ja, super. Toll, dass ihr da seid. Ihr seid ja beide an der Universität in Saarbrücken tätig. Und diejenigen von euch, die in diesem Juni aufmerksam die Nachrichten verfolgt haben, wissen, Saarbrücken war der heißeste Ort des Landes. Wie war es denn bei euch in der Hitzewelle?
Gut, dann muss ich ja darauf antworten, weil du warst in Paris, Edgar, ne?
Das würde mich aber auch interessieren, wie es in Paris war. Aber wir fangen mal mit Saarbrücken an.
Vermutlich nicht besser.
Ja, also ich meine,
man muss ja direkt mal Werbung für Saarbrücken machen. Wir sind ja nur 2,5 Stunden mit der TGV weg von Paris. Also dementsprechend, wer nach Paris will, sollte auf jeden Fall auch durch Saarbrücken kommen. Ansonsten... Es war sehr warm hier. Also Burbach, der Ort, wo das gemessen wurde, ist ja auch sehr versiegelt, der Teil von Saarbrücken. Also ist jetzt nicht unbedingt verwundernswert, dass es der Ecken von Saarbrücken war. Wir hatten es am Institut ganz gut. Einerseits, weil mein Büro quasi im Keller liegt. Also so ein Halbgeschoss im Untergeschoss, Erdgeschoss. Also ich habe noch Tageslicht, aber liege sehr, sehr weit unten. Und dann ist tatsächlich das Büro sehr lange noch kühl gewesen. Und wir haben den Luxus, dass seit diesem Jahr wir nach langem Hin und Her es geschafft haben, dass die Uni unsere Belastungsräume klimatisiert, weshalb wir zumindest alle Belastungsräume jetzt runterkühlen konnten. Und dann war das auch ganz okay. Und ich glaube, unsere Patienten und die Sportler, die wir betreuen, die waren uns auch ganz dankbar dafür.
Das glaube ich sofort. Und Edgar, du warst in Paris. Über Paris hat man ja wirklich die krassesten Dinge gelesen. Wie hast du das denn erlebt?
Krass. Also das beschreibt es ganz gut. Das war wirklich sehr extrem. Ich wohne hier auf ca. 20 Quadratmeter. Die Wohnung hat sich gar nicht mehr runtergekühlt. Also wir hatten auch nachts noch hier drin, glaube ich, fast 30 Grad. Tagsüber über 40, über mehrere Tage in Folge. Ich habe so Temperaturen schon mal erlebt auf vorherigen Studienreisen in Mexiko oder in Argentinien. Aber hier in Europa war es das erste Mal für mich und eben auch das erste Mal in einem Land oder in einem Gebäude, wo es keine Klimaanlage gibt. Also wo man auch nachts oder zwischendrin nie die Möglichkeit hat, mal zu sagen, okay, ich kühle jetzt mal runter und gebe mir die Auszeit. Und ja, also diese extreme Hitze hat dann für mich natürlich als Wissenschaftler schon immer was Interessantes. Also ich gehe dann gern mal noch rauslaufen und versuche ein bisschen auszutesten, was das jetzt mit mir persönlich macht.
Also aber du bist bei 40 Grad draußen laufen gegangen?
Ja.
Davon würde ich abraten.
Ja. Man läuft dann deutlich langsamer. Also auch wenn man sich das gut vornimmt, einen guten Lauf zu machen, das ist einfach nicht möglich dann. Ja, und ansonsten hat man extrem gemerkt, wie die Stadt versucht, alles Mögliche zu machen. Also die ganzen Kanäle sind zum Schwimmen freigegeben worden, die Parks sind nachts offen geblieben. Und ja, da hat man dann schon einen großen Unterschied gemerkt, wenn man selbst mal von der Straße in den Park ist. Oder einen Morgen sind wir morgens früh um 6 raus, hier aus der Wohnung, mit dem Fahrrad zum Bahnhof. Da war es schon extrem heiß gewesen. Wir sind dann eine Stunde mit dem Zug rausgefahren aus der Stadt in Fontainebleau, also ein bisschen Waldgebiet außerhalb von Paris.
Kann.
Genau. Und wir sind dann dort nochmal aufs Rad und haben uns angeschaut und gedacht, oh, jetzt könnte man aber doch ein kleines Longsleeve nochmal überziehen für die Radtour. Also der Unterschied zwischen Stadt und eine Stunde raus war so extrem. Das hatte ich so vorher auch noch nicht erlebt. Und man hört es ja viel oder liest darüber. Aber ja, diese ganzen Sachen mittlerweile live und persönlich hier in Europa zu erfahren, ist dann doch nur was anderes.
Ja, das ist genau der perfekte Übergang für das, worüber wir eigentlich sprechen wollen. Und zwar, wie ist es denn jetzt eigentlich alles live und in Farbe? Ne? Also ihr forscht ja mit Profisportlern, wenn ich das richtig verstehe. Und das heißt, ihr schaut euch schon, glaube ich, genauer als die meisten an, was gibt es eigentlich für Anpassungsmechanismen und wie weit kann man gehen? Also ich würde niemals jemandem empfehlen, bei 40 Grad joggen zu gehen, um mal zu testen, wie es ist. Das halte ich für grob fahrlässig, aber sehe schon den wissenschaftlichen Gedanken dahinter. Also was sagt ihr denn? Weil das kriege ich auch immer wieder gesagt, ja, in anderen Ländern sind die Leute ja auch angepasst und so weiter. Also wie läuft es bei euch ab? Wie forscht ihr da? Wie funktioniert diese Anpassung überhaupt an Hitze? Ja. Also kann man sich anpassen und wenn ja, wie?
Man kann sich sehr gut anpassen. Und auch nochmal zum Thema, warum ich laufen gehe bei 40 Grad. Einerseits ist das so ein bisschen wie mit vielen Studien, die ich mache oder mit vielen Methoden, die wir auch anwenden. Ich will immer gern selbst ausprobieren, was ich dann Probanden frage zu machen. Und wir stecken die auch bei hohen Temperaturen dann demnächst in die Hitzekammer. Wir fragen die, Pillen zu schlucken, um die Temperatur zu messen. Also auch das haben Luca und ich zum Beispiel schon gemacht. Einfach um selbst auch zu wissen, was man von den Probanden dann fordert. Zu der eigentlichen Frage, was für Anpassungen gibt es oder wie kann man sich anpassen? Man kann sich sehr gut anpassen. Also im Sport sprechen wir hier von der Akklimatisierung. Das dauert circa 1 bis 2 Wochen. Nach 2 Wochen sagt man, hat man die meisten Anpassungen quasi hinter sich. Passt sich sehr genau auf die Umgebungstemperaturen und Umgebungsbedingungen, das heißt auch die Feuchtigkeit an, in der man diese Anpassung in der man das Training macht. Das heißt, ich trainiere bei Hitze, steigere dabei langsam die Hitzebelastung. Das kann ich entweder machen, indem ich langsam die Hitze steigere. Wenn ich zum Beispiel eine Hitzekammer habe, kann ich das so einstellen, dass die Intensität der Hitze größer wird. Oder ich kann das auch anpassen, dadurch, dass ich die Intensität der Belastung kontinuierlich steigere. Dann passt sich der Körper recht gut an.
Und wie macht er das? Also was gibt's da so? Also eine Sache, an die ich mich erinnere, ist, dass Luca mal gesagt hat, man schwitzt dann einfach mehr. Und wir sollten bei Sportlern darauf achten, dass sie so Sehen unter sich drunter haben, wenn es heiß ist, weil sie so effektiv schwitzen.
Ja, ja. Das ist eine der Hauptanpassungen, dass die Schweißrate geht hoch und auch der Punkt, bei dem wir starten zu schwitzen, geht hoch. Also ein angepasster Sportler startet früher zu schwitzen als jemand, der nicht akklimatisiert ist. Das heißt, wir starten früher zu schwitzen und schwitzen mehr. Schwitzen ist, gerade wenn es sehr heiß ist, der Hauptfaktor, wie wir Hitze wieder abgeben können. Und diese angepasste Schweiß-Response ist dann das, was einer der Hauptanpassungen ist. Neben der erhöhten Schweißrate tun wir aber auch weniger Elektrolyte über den Schweiß verlieren, wenn wir angepasst sind. Das ist die zweite Anpassung des Schweiß. Und als letztes, was auch mit dem Thema zusammenhängt, können wir auch mehr Wasser im Körper schon speichern vorher. Also der Wasserhaushalt im Körper ist höher, wenn wir akklimatisiert sind, sodass wir ein bisschen mehr Wasser zum Rausschwitzen haben sozusagen.
Und ist es was, also du hast ja schon gesagt, man kann es trainieren. Also es ist tatsächlich so, dass man jetzt sagen kann, okay, also die Hitze, welche ich jetzt erlebt habe, damit es mir beim nächsten Mal besser geht, versuche ich jetzt mal eher mittags laufen zu gehen mit vielleicht einer niedrigeren Intensität, damit ich mich daran irgendwie anpasse. Also ist das das, was du gesagt hast, quasi?
Also auch wenn Edgar gerade den Vorlauf gemacht hat, um da reinzuspringen, also ja, weil ich habe ja jetzt einen Block mit den Triathleten zum Beispiel am Stützpunkt gemacht, wo wir das strukturiert trainiert haben und man sieht es auch einfach live. Gut, das sind jetzt Leistungssportler, aber das könnte ich genauso gut machen, wenn ich jetzt hier mich akklimatisieren will über die Zeit. Also ich würde merken, dass ich früher anfange zu schwitzen. Ich würde auch merken über die Zeit, dass ich mehr anfange zu schwitzen. Und ich glaube, ich hatte es schon mal bei dir erwähnt. Man könnte zum Beispiel auch sagen, ich ziehe ein schwarzes Shirt an und lasse das danach trocknen. Und vermutlich würde ich, wenn ich ein Bild davon mache, beim ersten Mal laufen gehen und nach 2 Wochen laufen gehen, sehen, dass weniger Salzreste auf dem Shirt sind. Also weil mein Schweißhaushalt einfach angepasst wird und ich weniger salzig schwitze.
Okay.
Und man muss dazu sagen, Schweiß ist schon sehr individuell. Also es gibt da, was die Schweißraten angeht, wie auch den Salzhaushalt, schon sehr hohe Unterschiede. Also manche schwitzen einfach sehr salzig. Das geht auch oft einher mit viel Salzkonsum quasi im Essen. Und es gibt Leute, die von Natur aus auch weniger salzig schwitzen. Und dann gibt es Leute, die haben Schweißraten von 1 Liter pro Stunde. Und es gibt Schweißraten von bis zu 3,5 Litern pro Stunde.
3,5 Liter pro Stunde? Ja. Oh mein Gott, ihr seht meine riesigen Augen. Was? Nee. Die müssen ja einfach also einfach durchgehend trinken, oder? Das ist ja total wild. Ich habe es eigentlich für später aufgehoben, aber durchgehend trinken. Das heißt, ihr würdet schon sagen, Hydration Breaks ergeben Sinn. Ja, ich sehe schon so,
Ja, also ja, kann ich direkt sagen, ergeben aus gesundheitlicher Sicht Sinn, wenn es heiß ist, Hydration Breaks zu machen. Warum Luca so ein bisschen, glaube ich, vor sich geschaut hat mit, wir müssen durchgängig trinken, ist, dass es natürlich auch ein Limit gibt, wie viel Wasser wir auch wieder aufnehmen können, immer pro Stunde. Und wenn man eine krasse Ausdauerbelastung macht über mehrere Stunden und auch wirklich seine 3 Liter pro Stunde schwitzt und kontinuierlich immer nur Wasser nachkippt und keine Elektrolyte, dann kann das auch gefährlich werden, weil dann der Elektrolythaushalt nicht mehr stimmt. Deshalb hat Luca, glaube ich, ein bisschen vorsichtig geschaut.
Ja, ich habe tatsächlich, als es hier die 41 Grad auch in Berlin waren, so einen Cocktail getrunken, in dem war vom Prinzip her nur Wasser, Orangensaft und ein Teelöffel Salz drin. Und das war echt das beste Getränk, was ich an diesem Tag hatte. Ich habe mich noch nie so gut erholt gefühlt, weil ich glaube, einfach so viel geschwitzt habe, dass einfach dieser Löffel Salz, den fand ich gut. Das fand ich total bemerkenswert, aber ich fand es so einen übermäßig köstlichen Cocktail. Ich konnte am Anfang gar nicht verstehen, warum sie Cocktails mit Salz verkaufen, aber das war richtig gut. Ihr habt jetzt schon was angedeutet. Ihr arbeitet ja mit Profisportlern, ne? So, also ich meine, ich schwitze nicht 3 Liter pro Stunde, selbst wenn ich mich doll anstrenge, da bin ich ziemlich sicher. Wie ist denn das? Also das eine sind ja wirklich jetzt höchst trainierte Leistungssportler. Dann gibt es ja aber auch noch Breitensport und aber auch Amateursport, ne? Also in Hamburg ist ja beispielsweise der Halbmarathon abgesagt worden. Also, weil die können sich natürlich nicht so anpassen, ne? Also seht ihr, was ist denn da der Unterschied? Wie lange dauert es, sich da so anzupassen oder das zu lernen, dass der Körper das lernt?
Also realistisch muss man ja sagen, jeder kann sich anpassen. Also ich glaube, von den Säugetieren ist der Mensch eins der besten, also hat die besten Voraussetzungen für Hitzeanpassung. Und so richtig viel Unterschied in dem prozentualen Zuwachs an Leistungsfähigkeit gibt es vermutlich gar nicht zwischen dem Amateursportler und dem Leistungssportler. Vermutlich ist der prozentuale Zuwachs beim Amateursportler vermutlich sogar noch höher. Ne? Also da haben wir diese klassischen Bottom-up-Effekte. Also wenn ich auf einem niedrigeren Level starte, ist der Zuwachs höher, wenn ich schon an einem Limit bin. Es gibt auch Literatur, die sagt, auf Englisch, dass der Leistungssport-Phänotyp schon sehr nah an dem hitzeadaptierten Phänotyp ist. In dem Sinne, Leistungssportler haben schon höheres Blutvolumen durchschnittlich als Normalsportliche oder Amateure. Leistungssportler haben schon sehr effizientes kardiovaskuläres System. Und dementsprechend ist dieser Schritt Hitzetraining bestimmt für den Leistungssportler eigentlich nur ein zusätzlicher Stimulus oder Leistungsverbesserung, während es meiner Meinung nach für einen Amateursportler fast eigentlich noch zu wenig diskutiert wird, ob man nicht irgendwann an dem Punkt ist, dass man tatsächlich Empfehlungen rausgibt, wie sollte ich mich auch bewusst bewegen bei wärmer werdenden Temperaturen. Also wenn wir jetzt auf Edgar zurückkommen, ich war auch laufen, ich weiß nicht, wann Edgar laufen war, aber ich war auch abends dann um 9 zum Beispiel eine Runde laufen. Ich kenne auch grob mein Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Puls, also wenn ich jetzt 5 Kilometer bei Geschwindigkeit X laufe, wie ist dann mein Puls? Und habe auch darauf zum Beispiel bewusst geguckt. Und ich musste langsamer laufen, um den gleichen Puls halten zu können. Ich musste aber gar nicht so viel langsamer laufen. Und ich glaube, es hat jetzt aber auch was damit zu tun, dass ich bewusst nicht der Hitze komplett aus dem Weg gegangen bin vorher schon. Also kontrolliert sich Hitze auszusetzen, ist sicherlich einer der besten Wege, sich vor extremer Hitze bis zum gewissen Maß zu schützen.
Das finde ich einen super spannenden Punkt, weil ja eigentlich so der Standard ist, dass wir davon eigentlich eher abraten. Ne? Und das bringt mich zuerst.
Für Gesunde, ne? Immer mit dem Disclaimer. Genau. Gesunde Person.
Ja. Und trotzdem, ne? Also der Halbmarathon in Hamburg ist abgesagt worden. Es sind ja haufenweise Sportevents abgesagt worden, während ich eine Woche vorher in einem Interview noch gesagt habe, dass ich mir das wünschen würde, dass ich aber mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass diese Events abgesagt werden. Würdet ihr dann sagen, wenn man sich doch irgendwie anpassen kann, dass das trotzdem vernünftig war, die abzusagen?
Ja, in dem Fall ja. Und zwar genau aus dem Grund, dass es eben extrem schwierig ist, sich vorher anzupassen, wenn diese erste Hitzewelle im Jahr ansteht. Also das, was du meintest mit, kann sich auch der Amateursportler anpassen? Ja, kann er, aber es ist natürlich schwieriger für ihn als für den Leistungssportler, der eine Hitzekammer zur Verfügung hat, der vielleicht in ein Trainingscamp fahren kann, irgendwo in einem südlichen Land, wo es wärmer ist, der unter kontrollierten Bedingungen mit Aufsicht von einem Trainer oder sogar vom Arzt trainieren kann. Da ist es natürlich viel leichter für einen Amateursportler in Deutschland, der jetzt gerade im Juni oder die ersten heißen Tage im Mai einen Wettkampf anstehen hat. Der hat natürlich noch keine Chance gehabt, sich irgendwie auf natürliche Art und Weise anzupassen. Und deshalb war das in dem Fall, glaube ich, richtig, das abzusagen.
Ich glaube, das ist auch noch, das habt ihr vorhin auch schon mal gesagt, ein ganz wichtiger Punkt, sich klarzumachen, diese krassen Wechsel. Ne? Einer von euch beiden hatte vorhin gesagt, ja, man hat so 1-2 Wochen und dann passt sich der Körper an die Umgebung, in die er sich befindet. Wenn allerdings innerhalb von 3 Tagen es einen Temperaturunterschied um 20 Grad gibt, dann da kann sich kein Körper ordentlich dran anpassen und dann ist es halt nochmal extra anstrengend. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass wir bei den Todeszahlen auch am Anfang des Sommers tendenziell eher mehr Tote sehen, als am Ende des Sommers nehmen, weil eben dann irgendwann man die 30 Grad halt auch ein paar Mal erlebt hat und dann ist es ein bisschen besser. Ihr habt jetzt beide über Sportler geredet. Wie ihr wisst, mich interessieren ja die SportlerInnen auch sehr. Das, was ihr gerade erzählt habt, gilt das auch für Frauen? Luca hat sich gemeldet, denke ich. Oder hat auf Edgar gezeigt? Ich weiß es nicht. Wer will zuerst antworten?
Ich habe eigentlich sorry gesagt, dass wir Sportler statt SportlerInnen gesagt haben. Also
nein, voll okay, aber es war perfekt für den Übergang. Stimmt. Ja, weil ich hätte natürlich sagen werden, es gilt alles nur für Männer. Genau.
Stimmt.
Ja. Genau, ist nicht schlimm. Aber genau, ja. Wie ist es eigentlich? Gilt es auch für Frauen?
Ja, mit einem kleinen Fragezeichen hinten dran. Du hast recht, wir haben viel über Sportler geredet, was erstmal unser Fehler auch war. Andererseits ist der Fehler auch schon lange in der Forschung vorne raus passiert. Es basieren leider viele, viele der Daten viele der Empfehlungen basieren auf Daten von männlichen Sportlern.
Das ist halt insofern interessant, weil zum Beispiel der Gleichstellungsbericht der Bundesregierung eindeutig sagt, dass Frauen stärker vom Folgen des Klimawandels betroffen sind. Und das finde ich jetzt gerade beim Thema Hitze natürlich interessant, dass wir irgendwie sagen, okay, Frauen, also ich sage gerne, Frauen können sich nicht so gut anpassen wie Männer, aber können wir, ist das überhaupt wahr? Also rein körperlich, also rein technisch, ja, können Frauen sich schlechter anpassen, weil, ja, sie häufiger in prekären Lebenssituationen sind. Aber wenn man, ja, jetzt rein auf diese physiologischen Sachen ist, könnt ihr dazu eine Aussage machen?
Ja, also rein, wenn wir jetzt mal noch einen Schritt zurückgehen auf die Unterschiede zwischen, wie reagiert eine Frau und Mann oder der Körper von Frau und Mann auf eine Hitzebelastung. Da ist es zunächst so, dass Frauen ein geringeres Maximum haben, was sie schwitzen können. Also die Schweißrate von Frauen ist im Schnitt niedriger als die von einem Mann.
Das heißt, ich kann gar nicht 3 Liter pro Stunde schwitzen, einfach weil ich eine Frau bin.
3 könntest du wahrscheinlich hinbekommen.
Okay. Die Average-Frau kann weniger schwitzen als der Average-Mann.
Okay. Ja. Das war meine Vermutung von vorhin, dass ich das nicht schaffen werde, korrekt.
Ja. Genau, wir sprechen jetzt immer vom Schnitt, genau. Ja. Also schwitzen weniger, schwitzen aber andererseits effizienter. Das heißt, prozentual können Frauen mehr Schweißdrüsen von ihrem Körper gleichzeitig aktivieren. Dieses die maximale Schweißrate, dass die weniger ist, das zeigt sich eigentlich erst bei sehr, sehr starken Belastungen, also einer sehr hohen Hitzebelastung und einer sehr hohen Sportbelastung. Das ist aber einer der größeren Unterschiede, die es zwischen den beiden Geschlechtern gibt. Der andere Unterschied neben der Schweißrate ist die Körperzusammensetzung. Jetzt haben wir wieder, im Schnitt hat eine Frau weniger Körpermasse, was gut ist, aber auch geringere Körperoberfläche, was schlecht ist. Aber im Grunde genommen ist das Verhältnis, also um es nochmal zu erklären, mehr Masse heißt mehr Hitze entsteht bei der Bewegung, weil ich mehr Masse bewegen muss, weil ich mehr Muskeln habe, die Hitze produzieren. Größere Körperoberfläche heißt, ich kann mehr Hitze abgeben. Bei einer Frau ist das Verhältnis im Schnitt eigentlich besser. Das heißt, sie haben eine geringere Masse zu einer größeren Oberfläche. Also eigentlich haben die da einen kleinen Vorteil. Das sind so die Sachen, die auf theoretischer Ebene, yeah, Unterschiede zwischen Männern und Frauen sind. Jetzt gibt es sehr wenig Studien dazu, was jetzt wirklich an Unterschieden gibt.
Woran liegt es
bei der Akklimatisierung?
Wollt ihr einfach keine Frauen untersuchen? Ich kann es mir kaum vorstellen.
Ja, genau deshalb. Nein. Also das ist ja überall so, dass wir ein Gender-Data-Gap haben, realistisch. Also ich glaube, die Psychologie ist die es als erstes erkannt hat vor, keine Ahnung, 10 oder 20 Jahren. Und da am Aufholen ist, viele andere Bereiche halt noch nicht. Man muss sagen, dass früher immer der Einschluss von Frauen so ein bisschen verteufelt wurde, nicht verteufelt, aber umgangen wurde, weil man gesagt hat, okay, aber der Menstruationszyklus hat ja einen Einfluss auf unsere Parameter und weil wir den dann ja standardisieren müssen, ist das zu kompliziert und deshalb machen wir lieber nur Männer, weil da ist das ja kein Einflussfaktor. Jetzt gibt es Gott sei Dank eine Arbeitsgruppe um Kirsty Elliott-Sale und andere auch. Also Kirsty Elliott-Sale ist in Manchester. Die hat ganz viel zu Geschlechtsunterschieden gemacht und die haben mittlerweile zum Beispiel eine Empfehlung rausgegeben, dass es wichtiger ist, Frauen einzuschließen und den Menstruationszyklus in dem Sinne zu ignorieren, als sie nicht einzuschließen deshalb, weil letztendlich es sich ja über die Zyklen wieder mittelt. Also, ja, wenn ich 20 Frauen einschließe und ich habe eine Datenerhebung von 3 Wochen, dann werden alle Phasen in irgendeiner Weise gleich verteilt sein, ja, an irgendeinem Punkt. Das heißt, der Einfluss ist nachher eigentlich negiert, der Phase an sich. Die einzige Empfehlung von denen ist dann, wenn mich der Zyklus spezifisch interessiert, dann wird es komplexer. Weil um das wirklich richtig zu bestimmen, da reicht nicht der Tag der ersten Periode, da reicht nicht in Average daraus, sondern dann muss ich eigentlich Progesteron bestimmen. Dann brauche ich einen Bluttest und einen Urintest und ich muss das eigentlich über 2-3 Zyklusphasen auch machen, um die individuelle Variabilität der Zyklen innerhalb der Frau vorher festzulegen, bevor ich dann die Studie durchführen kann und bestimmen kann, sie ist gerade in dem Zyklus. Da wird es kompliziert. Das war jetzt ein kurzer Ausflug.
Aber
grundsätzlich sind wir Gott sei Dank mittlerweile an dem Punkt, dass es wird zwar, also bei meinem Forschungsvorhaben jetzt auch, war als Kommentar, werden die Zyklusphasen der Frau berücksichtigt? Und meine Antwort war, Verweis auf das Review von Kirsty Elliott-Sale. Die Fragestellung betrifft gar nicht spezifisch die Zyklusphase. Deshalb ist meine Aufgabe nur, dass ich gucke, dass ich in 50-50-Split bei den Geschlechtern hinbekomme, dass wir Daten von Frauen überhaupt bekommen.
Dann dieses Paper, auf das du verweist, das kannst du mir dann auch gleich nochmal schicken. Das hast du mir schon mal geschickt, aber der Einfachheit halber, das packen wir natürlich auch in die Shownotes. Dann könnt ihr euch das auch anschauen.
Wenn ich da noch kurz was ergänzen kann zum Thema, warum ist das gerade bei Hitzeforschung so ein großes Thema? Mhm. Oder warum wird das überhaupt groß gemacht? Weil die Resting, die Ruhe, Körpertemperatur von einer Frau über den Zyklus sich verändert. Also wir haben über den Zyklus Schwankungen von 0,3 bis 0,6 Grad, je nach Phase. Es gibt ja auch Frauen, die das täglich selbst monitoren als Verhütungsmaßnahme. Aber das ist einer der Aspekte, warum das gerade bei der Hitzeforschung so oft angemerkt wird, dass man das ja eigentlich genau sich angucken muss. Um das aber ein bisschen in Verhältnis zu setzen, also eine Frau über einen Zyklus schwankt zwischen 0,3 und 0,6 Grad Celsius. Jede Person, egal ob männlich oder weiblich, schwankt täglich zwischen 0,5 und 1 Grad Celsius, je nach Tagesrhythmus.
Dann ist das ja also eigentlich ein Scheinargument, ne?
Es ist kein Scheinargument per se. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass diese leichte Erhöhung auch über eine Belastung noch erkennbar ist. Aber ja, also der Tageszeitpunkt allein hat auch schon einen riesen Einfluss.
Zu dem Thema, also deine ursprüngliche Frage war ja, passen sich Frauen schlechter an und sind Frauen vulnerabler gegen Hitze als Männer? Ich glaube, das muss man nochmal so ein bisschen splitten und ich glaube, wir müssen da zur Theorie physiologischen Hintergrund nochmal kurz ein bisschen ausholen, weil Anpassung würde ich ad hoc sagen, nein. Weil wenn wir Anpassung, ist ja die Entwicklung an Hitze. Und da würde ich sagen, Edgar, korrigiere mich, da sehen wir ganz wenig Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und das, was ich auch jetzt in der Praxis erlebt habe mit den Athleten, wir haben ja zwei Mädels, würde ich das jetzt erstmal nicht so unterschreiben.
Was ihr nicht seht,
aber
Edgar hat genickt.
Was die Vulnerabilität angeht, gibt es noch einen Punkt, den wir nicht besprochen haben. Das wäre das Thema Schwindelkreislauf. Da muss man jetzt vielleicht kurz zurück zu der Physiologie. Also es gibt drei Wege, wie der Körper Hitze abgeben kann. Das ist einmal Konduktion, Konvektion und Evaporation, also Evaporation, Schwitzen. Konvektion und Konduktion ist letztendlich die Abgabe über die Haut, das eine in Bewegung, das andere ruhend quasi.
Kann ich da kurz mal reingrätschen? Ich erkläre das immer so als, das ist, wenn Menschen quasi zur kleinen Heizung werden, weil sie Wärme abgeben. Richtig?
Genau, genau. Und dann haben wir ja noch die Faktoren. Wir haben Hitzeproduktion von innen. Der Körper ist nämlich ist effizient, aber eigentlich super ineffizient, weil wir 20-25% der Energie, die wir generieren, überhaupt für die Muskelarbeit verwenden. Und das andere wird als Wärme abgegeben. Also wenn ich jetzt sage, ich verbrenne 400 Kalorien gerade bei meiner Belastung, dann verbrenne ich 400 Kalorien, aber 100 Kalorien ist das, was letztendlich als Arbeitsoutput rauskommt. Nur, wenn ich jetzt Fahrrad fahre, in die Pedale kommt.
300 sind Wärme.
Ja.
Das ist ja super ineffizient.
Ja, aber wir sind immer noch so, also Autos träumen von 20% Effizienz. Ne?
Okay, alles klar. Also, Solaranlagen nicht.
Ja, also gilt dann alles wieder zu relativieren, aber so in der Range liegen wir, 20-25%. Wir bewerten übrigens auch Marathonläufer nach Sauerstoffeffizienz, also wie viel Energie kann ich in meinen Lauf nutzen, basierend auf einer fixen Menge Sauerstoff. Long story short, darum geht es ja jetzt gar nicht. Der Körper sorgt ja dafür, dass wir mehr Wärme abgeben können, indem es eine Verlagerung des Bluts nach außen gibt, also die Peripherie wird stärker durchblutet. Das sorgt dafür, dass wir in dem Hauptkreislauf eigentlich uns quasi wie ein geringeres Volumen haben. Das heißt, das Herz hat ein geringeres Füllvolumen. Das kompensiert es über die Herzfrequenz, dass wir immer noch das gleiche Herzminutenvolumen generieren können. Jetzt ist es ja so, dass Frauen on average einen geringeren Blutdruck haben, also eine geringere Systole und Diastole. Und auch der Wechsel vom Liegen ins Stehen bzw. vom Sitzen ins Stehen sorgt ja dafür, dass wir einen Blutdruckabfall haben und der Körper muss das gegenregulieren, um dass er keinen Schwindel erfährt. Da sind Frauen vulnerabler als Männer. Und jetzt durch die Hitze habe ich ja noch einen höheren Shift des Blutvolumens nach außen. Durch Schwitzen habe ich theoretisch sogar noch ein geringeres Blutvolumen im Gesamten, weil ich auch Flüssigkeit verliere. Und das bedeutet letztendlich, dass das Kreislaufsystem attackiert wird, was den Blutdruck angeht, und als Frau bin ich schon vulnerabler. Das heißt, der Effekt ist potenziell bei Frauen ein bisschen ausgeprägter, also das Risiko auf Ohnmacht, auf Schwindel, auf Dizziness ist quasi ein bisschen höher bei der Frau als beim Mann, weil der Mann von Natur aus ein stabileres Blutdrucksystem quasi hat.
Das ist spannend, weil, also, ne, das zielt ja jetzt dann auf die eine gesundheitliche Folge auch, die Hitze hat, nämlich Herz-Kreislauf-Schwierigkeiten. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Nierenprobleme, höheres Schlaganfallrisiko und so weiter. Und meines Wissens nach ist das noch gar nicht so geschlechtsspezifisch irgendwie sondiert. Und das klingt eigentlich so für mich, dass man sich das eigentlich, muss man sich jede Hitzefolge genau angucken, weil das eine wird vermutlich bei Frauen häufiger auftreten und das andere bei Männern, was natürlich auf die Art und Weise der Vorsorge eine größere Rolle oder einen größeren Einfluss haben wird. Okay, das war jetzt ein bisschen nerdig, was wir gerade gemacht haben. Ich konnte euch folgen, aber ich bin ja fasziniert. Ihr seid ja keine Ärzte, aber das ist schon wirklich Physiologie-Nerdtum, was ihr hier gerade gemacht habt. Aber ich fand es super spannend. Das könnt ihr, liebe Zuhörer, mir ja sagen. Ich weiß, es sind auch Ärzte dabei. Aber nicht nur. Mich interessiert schon noch, also das heißt, ihr arbeitet auch mit Frauen, also so persönlich, du hast jetzt gerade gesagt, Luca, du versuchst es schon auch, weil ein anderes Thema, warum, das ist sehr spannend, in den Todeszahlen sieht man zum Beispiel, dass bei den Hitzetoten, die jünger sind, ist der Anteil an Männern höher. Und bei den Hitzetoten, die älter sind, ist der Anteil an Frauen höher, die sterben. Ich würde jetzt sagen, es hat auch was mit Risikoverhalten zu tun, ja, so dass man jetzt eigentlich nicht pauschal sagen kann, Frauen sind rein physiologisch per se durch Hitze stärker gefährdet. Sie sind, glaube ich, also ne, was man schon sagen kann, sie sind häufiger in prekären Lebenssituationen. Frauen sind schwanger, Frauen kümmern sich um die Kinder, sind häufiger alleinerziehend, haben entsprechend auch weniger Geld für schicke Wohnungen, Klimaanlage und Schwimmbad und so weiter, werden älter. Ne, das sind alles Aspekte, die da reinspielen. Aber so wie ich euch jetzt verstehe, geht es so in beide Richtungen. Und so, ja, Frauen können sich vielleicht schlechter anpassen, aber es gibt auch Aspekte, die dafür sprechen, dass sie sich eigentlich ein bisschen besser anpassen können, wie dieses Körperoberflächen-Körpergewicht-Verhältnis, richtig? Aber eigentlich haben wir gar nicht genug Daten dazu. Ist das so?
Ja.
Sie nicken wieder.
Ich sage ja noch ja. Also beim Sport treiben gibt es keinen Hinweis darauf, dass Frauen da vulnerabler sind. Also wenn wir jetzt über eine sporttreibende Population reden, dann gibt es da keinen Hinweis drauf.
Man muss auch dazu sagen, also wir müssen ja unterscheiden, es gibt verhaltensangepasste Hitzeanpassung oder verhaltensorientierte Hitzeanpassung und physiologische Hitzeanpassung. Und ich bin mir 100% sicher, dass Frauen, was das Verhaltensangepasste angeht, besser sind. Also es gibt ja auch Inzidenzstudien zu, wie oft kommen Hitzekollaps etc. vor bei Marathon-Events. Und die höchste Risikogruppe sind Männer unter 30 in der, ich glaube, unter 3-Stunden-Gruppe oder so. Oder gerade bei der 3-Stunden-Gruppe. Also die all out gehen wollen und können und das Gefühl haben, sie müssen. Also da sind die Männer auf jeden Fall vorne beim Risiko. Und man muss auch, also was ich glaube, was wir so ein bisschen verpasst haben zu sagen, was einfach Teil der Wahrheit ist, ein fitter Körper ist vermutlich der beste Schutz gegen Hitze. Also wenn wir die ganzen Risikofaktoren uns anschauen, dann ist ein Risikofaktor, der schnell ignoriert wird, aber einfach realistisch dazugehört und auch eigentlich ein gesellschaftliches Thema sein sollte, ist, dass je besser meine kardiovaskuläre Fitness ist, desto besser stecke ich Hitze weg.
Ja, so ist es.
Das ist, also ich meine, es gibt 100 andere Faktoren, aber das ist eigentlich so der Faktor, den wir über die ganze Population ziehen können, der auch schnell ignoriert wird, weil das haben viele selbst in der Hand, aber wollen nicht drüber reden. Aber mir ging es nicht so schlecht während der Hitze. Edgar auch
nicht. Mir ging es auch ganz okay, aber meine Wohnung war auch nicht wärmer als 27 Grad, auch am Tag. Insofern bin ich still.
Das, was Luca gerade erklärt hat mit den Fitten versus Unfitten, ist eigentlich sehr interessant. Und ich finde, da können wir noch ein bisschen tiefer ins Detail gehen. Als Risikofaktor unfit zu sein, das kommt auch oft von oder viel der Studien zum Thema Hitzekrankheiten und Hitzschlägen kommt aus dem Militär. Warum? Weil dort einfach viele Rekrutinnen, wie man sie nennen mag, die gleiche Belastung über eine bestimmte Dauer machen müssen. Also es heißt, wir machen dann 20 Kilometer Marsch heute bis was weiß ich wohin und es ist eben heiß und ihr habt noch einen großen Rucksack an und wir gehen alle mit dem Tempo. Jeder versucht mitzuhalten. Und so eine Situation plus Druck, dann fallen die Unfitten natürlich als erstes um, sozusagen. Das heißt, in dem Szenario hat Luca auf jeden Fall recht. Das andere, was Luca aber auch schon angesprochen hat, ist, dass in einer sportlichen Belastung, wo ich als Sportler selbst die Intensität wähle, jemand mit einer guten Fitness nicht automatisch sicherer ist. sondern auch da kommt es extrem auf Motivation an, wie sehr man sich pushen kann, was das Setting ist. Viele, viele Ausdauersportler können Körpertemperaturen von über 40 Grad durchhalten und dabei auch noch höchste Leistung bringen. Die kühlen danach wieder ab, ohne dass da was passiert ist. Und das ist noch nicht ganz geklärt, wann aber sowas dann auch schwenken kann zu einem belastungsinduzierten Hitzschlag, was dann eine lebensbedrohliche Situation ist. Und das sind oftmals dann eben Leute, die hochmotiviert sind und die sich auch hart pushen können. Also es gibt so ein schönes Zitat, wo es heißt, um sich beim Laufen umzubringen, muss man sehr gut im Laufen sein. Das stimmt, wenn man auf gesunde Sportler oder Sportlerinnen blickt, weil man eben sich wirklich hart pushen muss, um in diesen Bereich zu kommen, wo es so gefährlich ist. Bei großer Hitze muss man das nochmal relativieren. Bei großer Hitze können sich auch weniger gute Läufer schneller in gefährliche Situationen bringen. Aber ja, das ist so ein bisschen der interessante Krux. Unfittere bei einer gleichen Belastung haben höhere Hitzebelastung und ein höheres Risiko. Aber sobald Personen die eigene Intensität wählen können, können sich die Fitteren noch mehr pushen.
Das haben wir ja auch gesehen. Also das finde ich spannend, dass du das sagst. Bei dieser Doku, die wir da gemacht haben mit diesen geschluckten Kapseln, haben wir das ja auch gesehen. Das fand ich schon bemerkenswert, dass quasi in dem Moment, in dem die Körperkerntemperatur ansteigt, es eine offensichtliche Reaktion des Körpers gibt, die sagt, mir ist schwindelig, ich will mich hinsetzen, ich will in den Schatten, ich will was trinken. So, also dass nämlich der Körper schon sehr, sehr stark auf einen Anstieg, einen ungewollten Anstieg der Körpertemperatur reagiert. Und das fand ich jetzt schon ganz hilfreich, dass ich jetzt irgendwie auch allen immer sage, hey, du musst keine Sorge haben, einen Hitzschlag zu haben, wenn du, sobald du dich nicht gut fühlst, anfängst, dich zu schonen. Sondern eher, wenn du dann noch diese Stufe überschreitest, entweder weil du nicht kannst aus der Situation raus oder weil du der Meinung bist, du musst weiterlaufen. Dann, genau. Und das finde ich schon auch was, wir haben es vorhin schon mal angedeutet, diese Frage, Veranstaltungen absagen, ja oder nein. Wir kommen gerade im Bereich Sport immer wieder in die Diskussion Eigenverantwortung. Und ein Sportler oder eine Sportlerin oder SportlerInnen, die sich auf einen Marathon oder auf einen Halbmarathon oder einen Triathlon oder was auch immer Event vorbereitet haben und gerade ne, die jungen, gesunden, die sich wirklich auch pushen können, die werden das dann auch tun. Und das sind eigentlich die, um die wir da Angst haben, weil die alten und dann die vorerkrankten Menschen tatsächlich in so einer Situation eher nicht antreten. Also von vornherein gar nicht antreten oder halt viel vorsichtiger sind.
Ja, ja.
Ich wollte
Andrea nur recht geben. Also du hast da sehr, sehr viel richtige Sachen gesagt. Denn der Körper, also alles, was wir in unseren Studien sehen, zeigt, dass der Körper einem sehr, sehr viele Signale gibt und dass er sich sehr gut anpasst, also auch selbst sehr gut wahrnimmt, ohne dass man drüber nachdenkt, wie viel habe ich denn geschwitzt, wie viel muss ich denn nochmal trinken, bin ich schon am Überhitzen, automatisch reguliert einen Fußballspieler oder eine Fußballspielerin zum Beispiel die Laufdistanz runter, also all diese unterbewussten Sachen, der Körper kann sich eigentlich gut anpassen, es sind eben hauptsächlich diese Situationen, wo es eine extrem hohe Motivation gibt, einen Druck von außen oder eben eine sehr ungewohnte, entweder körperliche Belastung oder Hitzebelastung, sodass ich noch gar nicht oder mein Körper noch nicht richtig weiß, wie er darauf zu reagieren hat. Und dann gibt es noch ein paar zusätzliche Risikofaktoren, wie zum Beispiel eine Krankheit, dass man irgendwie auch einen kleinen Magen-Darm-Infekt oder eine kleine Infektion mit sich trägt, ohne es so richtig zu merken. Oder kurz danach ist das so eine andere Risikosituation, wo der Körper einfach noch ein bisschen nicht ganz ready ist, damit umzugehen. Aber du sagst richtig, ein gesunder Körper kann sich sehr gut anpassen und kann sehr gut Signale senden. Und unter dem Aspekt ist es auch diese Frage Absagen von Sportveranstaltungen oder nicht für mich schwierig. Also einmal solche Großveranstaltungen, wo Leute, wie du auch richtig sagst, sich wirklich pushen, weil sie jetzt eine Leistung bringen wollen, auf die sie ein halbes Jahr hintrainiert haben. Andererseits jedes Training von Jugendlichen oder Amateursportlern abzusagen, ist auch schwierig, weil es natürlich, und da haben wir auch schon drüber gesprochen jetzt öfters, auch eben sehr positive Effekte hat, Sport zu treiben. Von einer Akklimatisierung über einen generellen Gesundheitsstatus, über mentale und soziale Sachen, die so ein Sporttraining mit sich bringt. Von daher ist es auch viel, meiner Meinung nach, Kommunikation und Bildung, was man machen kann oder machen muss, wenn es heiß ist, dass man mehr Pausen macht, dass man Kühlungen einsetzt, dass man die Intensität insgesamt runterschraubt, aber dass man nicht sagen muss, wir canceln alles, gerade wenn es nicht bei einem Wettkampf, sondern ein Training ist, sondern wir passen das Ganze an und können aber trotzdem was machen.
Ich stimme mich Edgar eigentlich komplett zu. Ich finde, dass da auch weniger, also ich finde bei einem Wettkampf, kann ich auch nicht so richtig die Verantwortung auf den Teilnehmer abschieben. Ich finde, da sieht man schon, beim Veranstalter liegt ein Großteil der Verantwortung, weil wenn ich meine, gucken wir uns mal die extremen Fälle an. Wenn ich mich für einen Ironman anmelde und dann 70.3, ich glaube, das kostet mittlerweile irgendwie 100 Euro oder sowas. Das sind Sachen, da haben Leute Monate, Jahre drauf hintrainiert. Es gibt keine Chance, dass die da nicht teilnehmen werden und alles geben werden, wenn sie dafür bezahlt haben und das stattfindet. Und dann muss, und ich meine, es gibt genug Guidelines, Events in anderen Ländern, die Grenzwerte festgelegt haben. Da wird meistens der UBGT verwendet, die Wet Bulb Globe Temperature, für alle, denen das nichts sagt. Das ist ein Wert, der die Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit etc. mit einberechnet. Also es geht nicht nur um die reine Temperatur, sondern auch, was macht die Sonneneinstrahlung und Windgeschwindigkeit und die Luftfeuchtigkeit noch mit dem Körper. Und dann muss es letztendlich der Veranstalter entscheiden. Und da, also ich sehe das nicht so schwer, dass es da nicht auch von oben Richtlinien geben kann. Also warum sich eine Bundesregierung in Land oder wie auch immer so schwer damit tut, weil es gibt genug Beispiele, wo es schon geklärt ist.
Das ist vielleicht ganz gut. Warum sich die Bundesregierung auch bei über 4000 Toten in einer Woche nicht äußert dazu, dass es wirklich sehr heiß war, das bleibt für uns alle ein Rätsel für immer, denke ich. Aber das ist nochmal ein guter Hinweis, die Wet Bulb Globe Temperature. Damit kann man auch eine ganze Podcast-Folge füllen, um zu verstehen, wie das funktioniert. Deshalb lassen wir das an dieser Stelle. Aber genau, das ist eigentlich so der Standardwert, der da immer ermittelt wird. Wir sind jetzt auch schon am Ende unserer Folge. Wir haben irgendwie ganz viele Themen abgearbeitet. Aber am Ende frage ich eigentlich immer, gibt es noch etwas, was ihr findet, was wir noch nicht besprochen haben und was dringend noch gesagt werden muss?
Jein. Also ich glaube, wir haben viele Themen angerissen. Ich will nur ein, zwei Sachen ergänzen, weil ich glaube, es ist interessant für die, die zuhören und nicht aus unserem Feld kommen. Wenn man sich mal anschaut, wie so die Praxis der Forschung aussieht, also was Edgar eben beschrieben hat mit diesen Army-Studien, wo man sich angeschaut hat, dass die Unfitten früher rausfallen als die Fitten. Wenn man sich das Design mal anschaut von diesen Originalpublikationen, ich weiß nicht, die sind von 1970 so ungefähr, Edgar, ne? 1960, 1970, Edgar oder sowas ist das. Ja, das ist halt wirklich so, dass die, ich glaube, 20 Meilenmärsche gemacht haben mit ihren Rekruten in einem Setting, es war halt ziemlich warm, ich weiß nicht genau, wo das dann war, ob das jetzt Texas, Florida, San Francisco oder was auch immer war. Und die haben diesen 20-Meilen-Marsch einfach jeden Tag gemacht und wirklich gezählt, wie viele rausfallen. Im Sinne von, die haben einfach quantifiziert von den, weiß ich nicht, wie viele Rekruten, wie viele hatten eine Synkope während einem Marsch oder mussten abbrechen.
Also wie viele sind umgefallen?
Ja, wie viele sind in Ohnmacht gefallen? Und das ist das Schöne an der Hitzeakklimatisation. Da konntest du nämlich live das beobachten. Die hatten, weiß ich nicht, X-Ausfälle, 15% beim ersten Marsch und beim zweiten 10. Und nach dem sechsten oder siebten Marsch waren es bei 0. Also Hitzeakklimatisation funktioniert. Unser Körper kann sich an Hitze anpassen. Das wird da sehr schön gezeigt. Im Gesundheitswesen, und das meine ich gar nicht böse, wird ja immer schnell mit irgendwelchen Grenzwerten etc. um sich geworfen. Und da sind wir halt bei dem Thema, also es gibt eine gute Zusammenfassung, wo gezeigt wird, in Studien, in Wettkampfsituationen, gibt es Athleten, die erreichen eine Körperkerntemperatur über 40,5, was ja klinisch als...
Das ist quasi für mich so gut wie tot, Hitzschlag.
Ja, genau, sportlich induzierte Hitzeschlag definiert wird, wo Leute da drüber kommen, die hören auf, die kühlen ab, alles ist gut, keine Symptomatik. Und gleichzeitig haben wir zum Beispiel auch Leute, die nach dem Marathon, also Leistungssportler, Elitesportler, die 8% des Körpergewichts verloren haben, weil sie so krass dehydriert haben, sich normal dehydrieren und alles ist gut. Das ist immer so ein bisschen die Krux.
Aber gibt es, also das vielleicht zum Abschluss nochmal, also was ich jetzt schon verstehe ist, und das ist ein skeptischer Blick von meiner Seite, nämlich aus der Arzt- und Krankenhausperspektive. Ihr habt jetzt hier Temperaturen gesagt, die erscheinen in mir absurd hoch. Ja, trotzdem gibt es eine physiologische Grenze. Es gibt eine Temperatur, wenn die Wet Bulb Globe Temperature zu hoch ist, ja, eine Situation, da kann ich mich vorbereiten, wie ich möchte. Wenn draußen 45 Grad sind, wenn draußen 50 Grad sind, kann ich nicht mehr Sport machen. Da kann ich einfach gar nicht mehr existieren, dauerhaft. Was würdet ihr sagen, wo ist die Grenze.
Außentemperatur oder Innentemperatur?
Da, wo man sich halt aufhält.
Ja, nein, nicht außen oder innen im Sinne von draußen oder drin, sondern im Sinne von meine Umgebung oder meine Körperkerntemperatur.
Umgebungstemperatur.
Solange du eine nicht so hohe Luftfeuchtigkeit hast, dass die Verdunstungskälte funktioniert, kannst du theoretisch auch über 40 Grad Außentemperatur eine Zeit lang haben. Weil meine Verdunstungskälte hilft ja. Aber wenn die Luftfeuchtigkeit dann zu hoch ist und Verdunstung nicht mehr funktioniert, dann wird es richtig kritisch. Und je höher die Luftfeuchtigkeit, desto geringer kann auch die Außentemperatur sein, die ich kompensieren kann.
Und von der gemessenen Körperkerntemperatur, wo ist da die Grenze? Irgendwann gerinnt ja Eiweiß, beziehungsweise kommen eben diese Hitzschlagkaskaden in Gang. Es ist nicht so eindeutig, aber die Körperkerntemperatur kann nicht 50 Grad sein, I'm sure of it.
Nee, und so. Wenn man jetzt einen Ethikantrag schreibt für Studien, dann wird, je nachdem, in welchem Land du bist und wie gut die Ethikkommission informiert ist, dein Antrag abgelehnt, beziehungsweise du musst eine Grenze setzen von 39,5 bei manchen oder 40 Grad Körperkerntemperatur, wo du sagst, da würde ich die Studie abbrechen, wenn der Proband diese Temperatur erreicht.
Die Studie mit der höchsten Körpertemperatur, die ich kenne, ist ein Radfahrer bei einem Time Trial mit 41,5.
Ja. Okay. Und wenn wir das haben...
Das ist ungefähr so warm, wie es in Saarbrücken war.
Genau, in seinem Körper.
Und wenn wir das haben, muss man sich nochmal ganz kurz die ersten Tage von der Tour de France angucken. Da kann man nämlich sehen, wie das Profiteam, ich weiß nicht mehr welches, Pre-Cooling-Maßnahmen betrieben hat. Nämlich die Unterarme in kühles Wasser an Eis Lollis gelutscht und was auch immer, um möglichst kühle Körperkerntemperatur bei Start zu haben und möglichst hoch gehen zu können bei den Außentemperaturen.
Ja, Pre-Cooling und so weiter, das sprengt heute leider den Rahmen. Da müssen wir nochmal eine extra Folge zu machen. Man kann ja haufenweise machen im Sport. Ja, da ist jetzt irgendwie ganz viel dabei, über das ich auch selber nochmal nachdenken muss. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür, dass ihr da seid. Ich bin froh, dass Frauen nicht pauschal einfach auch schon von der Physiologie her schlechter betroffen sind. Das finde ich mal erfreuliche Nachrichten. Aber ja, insgesamt irgendwie trotzdem. Danke, dass ihr da wart. Wir packen euch alle diese Studien, die hier gerade erwähnt wurden, in die Shownotes. Wenn Edgars Doktorarbeit verfügbar ist, dann auch die. Ich danke euch sehr dafür, dass ihr das hier mit mir gemacht habt und euch Zuhörerinnen dafür, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mehr über Hitze und Sport wissen wollt, abonniert doch gerne auch meinen Newsletter, weil da schreibe ich auch häufiger Sachen darüber. In meinem letzten Newsletter sind die Hydration Breaks bei der Fußball-Weltmeisterschaft auch unter der Kategorie Klimaanpassung aus der Hölle zu finden. Und meistens sind bei Klimaanpassung aus der Hölle einfach Beispiele aus dem Sport. Auch sehr gerne Kühlwesten bei der Formel 1. Euch beiden nochmal vielen Dank, dass ihr da seid und wart.
Danke dir, Andrea, für die Einladung.
Und dann wünsche ich euch allen noch einen möglichst kühlen Sommer und eine gute Zeit. Danke fürs Zuhören. Ciao.
Tschüss.
Ciao, ciao.